Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit den beiden Bitpanda-Gründern Erik Demuth und Paul Klantschek. Die beiden haben das Krypto-Startup 2014 gegründet und flogen lange Zeit unter dem Radar. Sie kamen nämlich ohne Startup-Investoren aus und arbeiteten erstmal profitabel. Mittlerweile haben sie prominente Investoren an Bord geholt und werden mit rund 4 Milliarden Dollar bewertet. Das Unicorn aus Wien gehört mit einem Umsatz von 500 Millionen Euro 2021 zu den wichtigsten europäischen Finanzstartups. Warum sie Wettbewerber wie das insolvente FTX und Crypto.com kritisch sehen und welche Zahlen sie für dieses schwierige Jahr erwarten, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Erik, hallo Paul, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo.
Hallo.
Genau, als erstes würde mich mal interessieren, wie ist eure Stimmung? Ihr seid jetzt hier aus Wien zugeschaltet. Ich hoffe, ihr spielt jetzt nicht parallel League of Legends. Kleiner Insider.
Nee. Also das ist uns geht's gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausführe. Ich kann das natürlich direkt als Einleitung nehmen. Aber nee, uns geht's gut in der Zeit. Also wir sind kräftig am Basteln und Bauen. Wir bereiten uns auf die nächste, hoffentlich im nächsten Jahr folgende, ja, jetzt sagen wir den Upturn der Industrie wieder vor, aber nee, uns geht's gut.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ja, weswegen ich frage, es ist natürlich vor dem Hintergrund der vergangenen Tage, die waren unglaublich turbulent. Die zweitgrößte Börse der Welt, FTX, hat ja Insolvenz angemeldet und man merkt jetzt, in den vergangenen Tagen gab es immer noch weitere Ripple-Effekte. Inwiefern seid ihr da, was das angeht, betroffen?
Schau, wir sind in keinster Weise in irgendeiner Form betroffen von diesen ganzen Dingen, weil wir uns eigentlich immer rausgehalten haben aus diesen Terra Luna-Sachen, aus diesen Celsius-Sachen. Wir sind ja in der Vergangenheit auch dafür kritisiert worden, dass wir zum Beispiel gewisse Sachen nicht angeboten haben, wie Lending und so weiter. Und da hat Paul immer sehr schön gesagt, du, das ist ein tolles Produkt, da kannst du sicherlich in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Geld mit verdienen. Und es geht so lange gut, bis es dann irgendwann nicht mehr gut geht. Und dann hast du ein so ein Event und du hast Counterparty-Risikos ohne Ende und du weißt nicht, und du hast ja gesehen, da werden einfach mal das ganze Geld an einen Teilnehmer mit einem riesen Cluster-Risiko verliehen und der fällt dann aus und dann gehen auf einmal Firmen baden. Und wir bauen doch nicht eine Firma auf, bootstrappen die. Und dann, um ein paar Millionen Euro mehr zu verdienen, fangen wir dann an, da quasi zu gamblen. Das haben wir nie gemacht, werden wir auch nicht tun. Und wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir haben ja nicht wir haben nie dieses Wildwesten mitgemacht, wo wir irgendwie eine Firma irgendwo im Ausland ist, wo niemand weiß, wo sie ist, oder auf den Bahamas oder was weiß ich, um Regulierung zu entgehen. Ich meine, die FTX und Crypto.coms der Welt, die haben ja den Ansatz, wie kann ich meine Firma künstlich so schnell wie möglich aufpumpen? Ich habe immer ganz gerne den Vergleich gebracht, das ist so ein bisschen wie eine Firma aufbauen auf Steroiden. Und irgendwann, jetzt haben sie es übertrieben und jetzt kriegen sie alle einen Herzinfarkt und sterben. Ja, das ist, und gleichzeitig ist es ja so, auf Teufel komm raus, groß werden und sich an keine Regeln halten und dadurch machen, was sie wollen und dadurch irgendwie nach außen hin toll und attraktiv scheinen. Und dann aber sich Reputation einkaufen, indem man Celebrity sponsert, indem man irgendwelche komischen Sponsoring-Deals macht, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann, dass das nicht nachhaltig ist. Ich glaube, das hätte man eigentlich schon sehen können. Und jetzt fällt das Kartenhaus für diese Player halt so ein bisschen zusammen.
Aber man muss sagen, dass bei Sam Bankman-Fried gab es ja sehr, sehr wenige kritische Stimmen. Also Crypto.com hat man immer mal wieder was raunen gehört, aber was...
Da wird man noch öfter was raunen hören.
Bei FTX muss man sagen, dass in der Szene, die ja eigentlich einen sehr guten Ruf hatten und das, was du beschrieben hast, man hätte es kommen sehen, halt die Branche nicht gesehen hat, oder?
Naja, die Börse an sich, die war ja sehr vernünftig. Also vom Volumen her, vom Interface, Technologie. Wir haben die Börse ja auch benutzt. Wir sind ja quasi ein Broker. Wir müssen ja unsere Warenbestände irgendwo einkaufen. Das heißt, wir sind an allen großen Börsen der Welt angeschlossen. Das heißt, wir waren auch Kunde dort. Aber ich glaube, was man meint, wenn man sagt, man hätte es kommen sehen müssen, sind die Leute, die hunderte Millionen investiert haben, eigentlich Zugriff auf die Bücher und so weiter hätten haben sollen und die Auditors und die Regulatoren und so weiter. Also da ist schon gewaltig was schiefgegangen, aber als Kunde natürlich ist es relativ schwer, einfach nur von einer Börse was zu sehen. Was man natürlich schon sehen kann, ist zum Beispiel, wenn man sagt, man geht jetzt zu Firmen, die komplett unreguliert sind als Kunde. Also da muss man natürlich schon immer differenzieren und auch ein bisschen aufpassen, wo die eigenen Funds dann liegen im Endeffekt.
Schau mal, es ist natürlich so, dass Regulierung ein massives, ich meine, wir könnten auch ganz andere Sachen machen. Das ist schon eine harte Bremse. Du hast immer schon so einen Klotz am Fuß, das ist okay. Aber es gibt ja einen Grund, warum es gibt. Und es gibt ja historisch bedingten Grund in der Finanzindustrie, warum das so hoch reguliert ist. Und du siehst zwar, wie Paul schon sagt, die Börse, eins der Technologie, es hat wunderbar funktioniert, ansonsten wäre das ja auch nicht so groß geworden. Nur, da gehört mehr dazu. Und gerade wenn etwas so groß wird, dann steckt irgendwann, ist da halt auch so eine Gier dahinter. Da muss es auch eine gewisse Aufsicht geben. Da muss es gewisse Regeln geben. Und wenn ich einfach auf Teufel komm raus versuche, alles zu umgehen, dann ist das nicht ganz, wie soll ich sagen, dann ist es mir jetzt nicht ganz koscher.
Ist es denn so, dass ihr, Paul, du hast gerade gesagt, ihr habt auch mit denen gehandelt, also auch als Market Maker da Bestände bezogen, aber ihr hattet da jetzt kein Geld oder keine Kryptowährung mehr liegen aktuell, oder?
In einem ganz minimalen Ausmaß, also ich schätze um die Millionen Euro herum, also quasi alles, natürlich unsere eigenen Funds verwenden wir nur auf Börsen, aber da es quasi die zweitgrößte Börse war, haben wir natürlich trotzdem immer ein paar Funds dort, um zu hedgen und um Handelsaktivität auszuüben. Aber was Eric vorher gemeint hat, ist, wir haben keinerlei Exposure zu deren Lending-Produkte gehabt, zu deren Future- oder Derivative-Produkte. Auch zu sonst niemand anderen haben wir jemals irgendeinen einzigen Bitcoin verborgt. Das ist natürlich immer das Große und Wichtige.
Es ist ja so, dass ihr genau wie, also natürlich gibt es da tausend Unterschiede, aber eine Funktion von Alameda war ja, dass sie auch Market Maker waren, was ihr auf eurer Plattform eine ähnliche Funktion habt. Ihr könnt aber jetzt heute hier sagen, dass ihr nie mit Kunden Assets, die nie angefasst habt und das auch nie werdet.
Ja, aber das sollte ja doch eigentlich Common Sense sein. Das ist ja, also ich meine, dass wir im Jahre 2022 darüber reden müssen, nachdem die Industrie jetzt schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Maturity hinter sich hat und verschiedene Ups und Downs und Marktbereinigungen hinter sich hat, ist eigentlich lächerlich. Das sollte von Anfang an eine Selbstverständlichkeit sein und gerade in der heutigen Zeit, ich meine, das darüber müssten wir eigentlich gar nicht reden. Also ja, selbstverständlich. Das okay. ist, wurde nie angefasst. Wir halten das nur treuhändisch. Wir haben ja auch jetzt gerade ein Audit wieder gehabt, den wir vorgezogen haben aus aktuellem Anlass, eben wegen dieser Geschichte, dass die Kundenbestände immer über 100% sind. Also das machen wir nicht.
Plant ihr denn da in Zukunft irgendwie nochmal einen Schritt weiter zu gehen, noch transparenter zu werden? Proof of Funds haben jetzt ja einige Börsen wie Kraken und Co. Gepostet. Plant ihr da irgendwas in die Richtung, transparenter zu werden, um zu zeigen, wir sind im Markt anders als FTX?
Das, was der Eric gerade gemeint hat mit diesem KPMG-Report, den wir gepostet haben, das geht ja schon in die Richtung. Wir sind auch wirtschaftsgeprüft, das heißt, da schaut sich ja wirklich jemand diese ganzen Sachen an jedes Jahr. Und Wir prüfen derzeit auch gerade, ob man in die Richtung, wie Kraken das gemacht hat, also quasi kryptografische Verfahren benutzen, um die User Balances zu überprüfen, auch quasi umsetzen können. Das Wichtige ist, wir haben jetzt gesehen, dass sehr viele Börsen ihre Wallet-Adressen posten. Das bringt aber genau gar nichts, weil sie auf der anderen Seite nicht posten, was die Liabilities sind, und zwar in einer Form, die auch nachvollziehbar und auditable ist. Das heißt, da muss man eigentlich eine langfristige Lösung einfach finden, damit das funktionieren kann.
Also das zum Beispiel, was Crypto.com gemacht hat, damit haben sie selber ins Knie geschossen. Also das haben die jetzt aus reiner Desperation machen müssen, aber da hat man gesehen, wie, ja.
Was ja, ich meine, sie haben ja da auch irgendwas auf eine falsche Adresse überwiesen.
Die Zahlen passen hinten und vorne nicht zusammen. Und vor allen Dingen, die tun immer, wie groß sie sind, und dafür haben sie aber ganz schön wenig Customer Funds. Also ja, da bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten noch kommt bei denen.
Es gab ja vor diesem ganzen Crash, gab es ja schon mal diese Diskussion darüber, wie das bei Kryptobörsen überhaupt ist, ob die Funds, wenn es zu einer Insolvenz kommt, wirklich wie in der traditionellen Welt getrennt sind, also nicht in die Insolvenzmasse hineinfallen. Das ist ja sicherlich auch ein rechtliches Thema. Wie ist bei euch da die Situation?
Also bei uns ist es glasklar, das ist in den Terms mit den Kunden geregelt. Das ist separiert, das ist treuhändisch verwaltet und kommt nicht in Insolvenzmasse. Also ganz klar.
Okay. Wenn man sich jetzt so die Stimmung auf Twitter anguckt, ist jetzt ja so, dass viele Experten sagen, zieht euer Geld von zentralen Börsen ab, not your keys, not your coins, ist ja das, was man immer wieder hört. Merkt ihr das auch, dass die Leute bei euch quasi, dass ihr in Sippenhaft genommen werdet und dass die Leute das Geld abziehen?
Na, eher im Gegenteil. Wir haben nach der FTX-Geschichte eher einen Zustrom an Funds gehabt. Das liegt aber daran, dass wir ja eigentlich dafür stehen in Europa, für genau das Gegenteil. Wir sagen ja immer, Mensch, das musst du langfristig nachhaltig aufsetzen, reguliert. Wir haben auch die meisten Lizenzen in Europa. Und ich glaube, dass einige Leute jetzt auch gemerkt haben, okay, diese Hype-Sachen sind zwar gut und schön, aber wenn ich langfristig das Risiko habe, meine Gelder zu verlieren und ein Counterparty-Risiko habe, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen konservativer da agieren. Und auch der Vergleich, ich finde den Vergleich immer ganz schön. Weißt du, wenn du, Kaspar, wenn du jetzt dein Gehalt bekommst oder sowas, dann schickst du den ja auch nicht, hast du dein Girokonto ja auch nicht auf den Bahamas oder in Taiwan oder was weiß ich, oder? Dann hast du es ja auch bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Bank oder was weiß ich. Und die Leute müssen verstehen, dass ihre Assets, ihre digitalen Assets, ihre Aktien, was weiß ich, was es nicht alles ist, genauso behandelt werden müssen. Dann nimmst du lokale, hochregulierte Player schickst das auch nicht einfach irgendwo in der Weltgeschichte rum, weil im Prinzip sind es genauso Werte, wie es Euros auch sind, im Prinzip, weil du es umwandeln kannst.
Kannst du die Zuflüsse dann ein bisschen beziffern? Wie viel an Kundinnen und Kunden habt ihr da gewonnen? Wie viel Inflows gab's?
Die habe ich jetzt aktuell nicht parat. Ich weiß nur im Allgemeinen, es war zum Beispiel so, dass du am ersten Tag hatten wir, glaube ich, so etwas mehr Kryptoabfluss, aber mehr Eurozufluss, und dann die nächsten Tage hatten wir generell mehr Zufluss.
Ja, also generell das Trading-Volumen in der Zeit war dann auch quasi viel höher und die Leute haben sich einfach viel mehr kurzzeitig wieder mit dem Thema beschäftigt. Wir probieren ja auch mit unserer Bitpanda Academy den Leuten beizubringen, wie man die Kryptos auch lagern könnte, wenn man das selbst in die Hand nehmen will. Das heißt, bei uns ist es ja jederzeit möglich, die digitalen Währungen auch in die eigene Sphäre zu bringen. Nur man muss dazu sagen, dass viele Leute sich das selbst noch nicht ganz zutrauen, weil wenn man einen Fehler macht in der eigenen Sphäre, dann kann man niemanden mehr anrufen und fragen, hey, wie ist mein Passwort gegangen, wie ist mein Backup und so weiter. Dementsprechend haben wir halt sehr viele Leute, die einfach quasi wirklich sagen, okay, sie gehen zu dem vertrauenswürdigsten Player und lagern da ihre Funds, weil sie sich selbst davon nicht zutrauen.
Wir haben ja auch im Anfang des Jahres haben wir auch den fehlenden Part in unserer Infrastrukturstrategie gekauft. Da haben wir ja einen Custody Service, der FCA lizenziert ist, aus UK gekauft. Den haben wir jetzt umgebrandet in Bitpanda Custody. Das heißt, diesen Schritt sind wir auch gegangen. Also das war unser fehlendes Puzzlestück, so gesehen.
Plant ihr jetzt so ein bisschen auch als Reaktion darauf, so ein Produkt einzuführen, wie Coinbase es schon hat, das Coinbase Wallet, dass man im Grunde genommen beides anbietet, oder sagt ihr, das braucht man eigentlich nicht?
Also man muss differenzieren. Also ich glaube, die Infrastruktur, um selbst die Währungen zu halten, mit Hardware-Wallets zum Beispiel, ist relativ gut schon. Da haben wir zwei Player im Markt, die meiner Meinung nach sehr gute Arbeit leisten. Was man natürlich noch machen kann, wenn man eigene Wallet hat, sind ein bisschen mehr in die DeFi-Richtung, Yield-Farming und so eine Sachen. Aber man muss dazu sagen, dass unsere Kundschaft noch ein bisschen mehr Einsteiger ist und die trauen sich über so eine Sachen meistens erst drüber, wenn ein zentraler Service wie wir ihnen das quasi anbieten kann. Das heißt, ihnen quasi selbst diese Waffe in die Hand zu geben, kann auch eher dazu führen, dass die Leute Fehler machen und das haben wir derzeit eigentlich noch gar nicht jetzt geplant.
Ja. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen rauszoomt, was ist euer Ausblick, wie der Crash weitergeht? Ich meine, ihr müsst als Unternehmer auch ins kommende Jahr planen, müsst überlegen, wie agieren wir da eigentlich? Deswegen, wie geht aus eurer Sicht jetzt die ganze Situation weiter?
Also ich hätte jetzt gesagt, wenn wir jetzt mal dieses ganze FTX-Drama nicht gehabt hätten, dann hätte ich gesagt, naja, das ist ja etwas auch geopolitisches momentan in der Welt, weil das den gesamten Finanzmarkt betrifft und halt vor allen Dingen aber auch ökonomisch mit den ganzen Inflation, Rezession. Also es betrifft ja die Weltwirtschaft und die gesamten Finanzmärkte. Und mittlerweile sind ja digitale Assets und Krypto ja etwas, was total etabliert ist im Finanzmarkt. Das heißt, es korreliert sehr, sehr stark mittlerweile. Jetzt kam natürlich kurzfristig, vielleicht sogar mittelfristig, auch noch diese FTX-Geschichte dazu, die ich aber langfristig für gesund halte. Denn du hast bei jedem Downtrend oder bei jedem Zyklus, wo du immer so einen Kryptowinter hast, hast du immer die Player rausgespült, die hätten nicht da sein sollen. Und das sind zu ganz unterschiedlichen Zeiten, natürlich zu ganz unterschiedlichen Größen, weil nach jeder Zyklus ist deutlich, deutlich größer geworden als der nächste, weil der Markt sich dann immer bereinigt hat, konsolidiert hat und auch erwachsener geworden ist und dadurch halt auch erwachseneres Geld reingekommen ist. Das heißt, du hast zum Beispiel nach 2017 diesen ganzen ICO-Hype, wo die ganzen, ich sage immer ganz gerne, die ganzen Multilayer-Marketing-Leute, die vorher Nahrungsergänzungsmittel vertickt haben, auf einmal Krypto für sich entdeckt haben.
Ihr habt da auch ein ICO gemacht.
Also bitte, bitte, bitte. Na, das ist ja wohl, also das können wir gerne mal erklären, was da der große Unterschied ist. Ja. Aber du weißt ja, was ich meine. Da war ja damals beim ICO-Hype, also mal konservativ geschätzt, 95% war ja Schrott, war ja kompletter Müll irgendwann. Da hat sich ja jeder drauf gestürzt, genauso wie es jetzt auch bei den NFTs war. Da haben ja irgendwelche, ich will nicht sagen Club-Promoter oder sowas, auf einmal Krypto-Experten geworden. Das hat ja da überhaupt nichts zu suchen. Und danach hast du ja gesehen, das hat sich da abgekühlt, dann wurden die Leute rausgespült, der Markt hat sich konsolidiert und ist erwachsener geworden. Und das heißt langfristig, glaube ich, dass diese FTX-Geschichte auch helfen wird, den Markt besser, gesünder zu machen. Dass im Prinzip so Player wie Coinbase in den USA es macht und wie Bitpanda es in Europa macht, dass wir dann einfach auch davon profitieren werden, weil wir also mit die einzigen sind von den großen Playern, die das Ganze vernünftig langfristig.
Weil du es jetzt gerade eben schon angesprochen hast, Erik, dass die Kryptowerte oder Digitalwährungen jetzt auch stärker mit den Märkten korreliert sind. Was ist dann eigentlich das neue Narrativ? Weil eine lange Zeit hat man ja gesagt, digitales Gold, das könnte es jetzt sein. Und dann merkt man, dass es einfach dafür nicht taugt. Deswegen so ein bisschen die Frage, wo seht ihr überhaupt die Position und das Narrativ von Kryptowährungen jetzt?
Also, dass es jetzt nicht als digitales Gold taugt, das würde ich jetzt mal noch nicht unterschreiben. Die Sache ist einfach so, es ist noch immer in dieser Preisfindungsphase, wo es sehr volatil ist, Bitcoin im Generellen. Und der Grund, dass es sehr volatil ist, macht es einfach zu einem riskanteren Asset. Und der Grund, warum sie so stark korrelieren, die digitalen Assets mit den normalen Finanzassets, ist, dass quasi alles in dieser Kategorie riskantere Assets drin ist. Das heißt, wenn am Markt Angst existiert oder die Leute einfach eine pessimistischere Zukunftserwartung haben, dann sind das immer die allerersten Assets, die verkauft werden. Also dann wird verkauft Aktien, dann werden irgendeine spekulativen Derivate verkauft, dann werden Futures geschortet, dann wird Bitcoin verkauft. Und dann geht meistens alles am selben Tag runter in einer relativ dramatischen Gleichbewegung von allen Sachen. Und das wird sich meiner Meinung nach erst wirklich wieder lösen können, wenn Bitcoin quasi ein paar Ebenen größer ist, als es heute ist. Also da sind wir wirklich noch um einiges entfernt vom Wachstum, das Bitcoin haben muss, um quasi unabhängiger zu werden. Hm.
Lass uns jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen über eure Anfänge sprechen. Ihr fallt ja als Unternehmen und auch als Gründer so ein bisschen aus dem Raster. Ihr habt direkt nach der Uni gegründet und seid dann lange auch unter dem Radar geflogen. Wie kam das eigentlich?
Puh, also kommt doch irgendwie weit, wir jetzt ausholen. Das, wir sind ja schon relativ lange in der Industrie. Paul ja gefühlt von Anfang an. Die Anfänge waren, um es nicht zu langatmig das Ganze zu machen. Wir waren da drin und wir haben einfach gesagt, naja, Mensch, das ist immer noch so kompliziert, irgendwie Krypto zu kaufen oder Bitcoin zu kaufen damals. Andere Kryptos gab es da noch gar nicht so wirklich. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir mit unseren Freunden drüber reden und das empfehlen und denen sagen müssen, ja, dann musst du irgendwie nach Polen oder nach Japan, musst du irgendwie Geld schicken und dann ist auf einer Börse und dann hast du irgendwie da Order zu setzen und so weiter. Das war halt so abschreckend und dann haben wir gesagt, Mensch, das sollte doch so einfach sein wie so ein Webshop. Und dann haben wir gesagt, wir bauen einfach mal so ganz naiv wie so eine Art Webshop für Bitcoin. Und daraus ist dann nachher immer mehr, also das ist natürlich alles ein sehr naiver Gedanke gewesen, weil du dann gemerkt hast, wie schwierig das auch ist, weil die ganze Gesetze, Administrative, die ganzen Banken nicht darauf ausgelegt waren, auf dieses Neue, was da auf einmal gekommen ist. Man musste dann so ein bisschen als Brücke zwischen der alten traditionellen Finanzwelt und der neuen, was auch immer da gerade damals entstanden ist, agieren. Und daraus wurde dann eine Plattform und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, Moment einmal, warum denn eigentlich nur Krypto? Und deswegen entwickelt sich Bitpanda gerade dahin in eine Investmentplattform für alle und das für alle Personen. Das heißt aber auch für Anfänger, für Fortgeschrittene und für sehr Fortgeschrittene. Gleichzeitig aber auch für sämtliche Assetklassen. Das heißt, wir haben gesagt, warum soll denn der Aktienmarkt ist immer noch so, als wenn der im Prinzip vor Internetzeit ist. Und den haben wir dann gesagt, lass uns doch mal die ganzen Learnings, die wir von Bitcoin und so weiter haben, auch in den Aktienmarkt bringen. Und deswegen bieten wir das jetzt auch an und bieten dann sämtliche Assets an und wollen da einfach die Anlaufstelle sein. Denn zum Beispiel, ich gebe dir mal in unserem Heimmarkt, ja in Österreich, da gibt es mehr Menschen, die einen Account mit uns haben, klassisch natürlich gesehen für Kryptos, als es Menschen in Österreich gibt, die Aktien besitzen. Das zeigt, dass wenn du etwas intuitiv anbietest, zur Verfügung stellst. Ich bringe gerne diesen Vergleich zu Apple, wo du sagst, da kommt ein Apple-Produkt, da kriegst du ein Handy oder was weiß ich, und du hast es noch nie in der Hand gehabt und du wirst dich zurechtfinden. Da kommt keine Bedienungsanleitung dabei. Das muss intuitiv sein. Und genauso machen wir das auch und bringen den Leuten bei, wie das funktioniert mit der Academy, wie Geld funktioniert, Finanzmärkte funktionieren und so weiter. Und deswegen bin ich da auch sehr positiv, dass wir das in Europa generell für sämtliche
Assets ausbauen. Also ist Apple der Referenzrahmen, oder?
Ja, das klingt immer so abgedroschen. Ja, der Amazon für was weiß ich oder Apple für das und das. Aber im Prinzip muss man nochmal ganz ehrlich sagen, Apple des Investierens ist doch ein tolles Ziel, was man hat. Erstmal würde ich mal sagen, Apple hat für mich die Eigenschaft, dass es extrem sicher ist, die Geräte. Sie funktionieren, sie sehen gut aus, und sie sind einfach zu bedienen. Das ist doch, die perfekte Voraussetzung, um im Prinzip die Tools zu haben, Herr und Frau über seine eigenen Finanzen zu werden. Was wir klassisch in der Schule ja eben nicht
beigebracht haben. Das war damals der Anstoßpunkt, sich überhaupt mit Krypto auseinanderzusetzen?
Ganz am Anfang war es einfach, bei mir war es in 2010, da war Krypto ja überhaupt nicht vergleichbar mit was heute ist. Diese ganze Industrie und die ganzen Player und das ganze Geld, das da investiert worden ist. Damals waren es wirklich ein paar Forum-Teilnehmer, die sich das angeschaut haben. Aber es war extrem interessante Technologie und die einfach super war, um einfach Geld im Internet zu übertragen und auch zu speichern. Das heißt, das war einfach ein extrem cooler Gedankengang und der hat einen eigentlich nicht mehr losgelassen. Und über die Jahre hat sich ja gezeigt, dass da sehr viel Potenzial drin war in der Idee. Und das ist jetzt über die Jahre quasi wirklich ja, immer besser geworden. Ich bin noch immer großer Fan von der Technologie. Ich finde es noch immer faszinierend, dass man quasi komplett ohne zentrale Partei Werte über die ganze Welt übertragen kann und mittlerweile auch mit Finanztransaktionen quasi drüber abwickeln kann. Und ja, das hat sich über die Jahre eigentlich nicht geändert.
Erik, wie war das bei dir?
Ja, es war relativ ähnlich. Mir haben es halt Freunde damals irgendwie mal gezeigt. Ich weiß aber nicht, in welchem Jahr das noch war. Und dann auch, weißt du, ich als Internetkind verbringe ich den ganzen Tag da drin und lese es in irgendwelchen Foren. Und dann verwirrst du das schnell, wenn du denkst, was für ein Unsinn oder, ne? Und dann irgendwann gibt den Freund dann mal und sagt, hey, lass das doch mal, guck dir das doch mal genauer an und dann schaust du es mal wirklich an und dann auf einmal shoppst du dann rein. Das ist ein Prozess, ich kann dir aber nicht mehr sagen, wann, wie, wo, was.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Ihr habt ja dann mit Panda ein paar Jahre aufgebaut, betrieben, habt sehr profitabel gearbeitet. Da haben wir auf Finance Forward auch schon ein paar Mal über eure Zahlen berichtet. Und dann habt ihr die Entscheidung getroffen, nochmal sozusagen den Turbo zu drücken, Geld aufzunehmen von Investoren. Warum seid ihr diesen Schritt gegangen damals zu dieser Zeit und habt nicht überlegt, das weiter profitabel eigenständig hochzuziehen?
Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo in der Welt, wo die Industrie auch so massiv wächst, dass du, um konkurrenzfähig zu bleiben, da Verbündete dir suchen musst. Das heißt, wir haben dann einfach aus einer sehr starken Position, natürlich konnten wir uns aussuchen, wer unsere Investoren sind, was natürlich total toll war damals, und haben uns dann diesen Weg entschieden zu sagen, okay, jetzt haben wir 5 Jahre gebootstrapped und jetzt holen wir uns VCs rein, als wir bereits profitabel waren, um dann dieses bereits gesunde Geschäftsmodell weiter zu leveragen. Das heißt, mehr Sachen gleichzeitig bauen, an mehreren Projekten, wie gesagt, arbeiten, mehrere oder auch Leute holen, die gewisse Sachen schon mal gesehen haben, die ganze Firma auch fürs nächste Level bringen. Das hat natürlich der ganzen Firma geholfen und es gibt dir halt gerade auf dem Arbeitsmarkt auch Reputation, wenn dann die großen VCs reinkommen und dann hast du halt so einen positiven Effekt, der sich halt über sämtliche Ebenen überzieht. Also es war eine gute Entscheidung. Ich würde wieder machen. Und ich musste ja sogar sagen, ich würde wahrscheinlich sogar 1,5, 2 Jahre früher beginnen damit.
Aber in Sportsponsoring habt ihr es ja bislang nicht gesteckt, oder doch?
Nee, wir haben super viele Sachen ausprobiert. Also wie gesagt, wir müssen unsere Reputation ja nicht kaufen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir holen uns die Lizenzen überall, sprechen jeden einzelnen Schritt mit den Regulatoren ab, machen alles grundsolide und müssen uns nicht einfach Reputation kaufen, weil wir im Prinzip eigentlich ja uns verstecken sollten, sagen wir so, um es mal nett zu sagen. Du weißt ja genau, was ich meine. Das Einzige, was bei diesem Plan nicht ganz so gut aufgegangen ist, ich hatte mir schon erwartet, dass Europa mehr agiert wie die USA, was den Schutz des Finanzmarktes angeht. Wir mussten aber dann doch feststellen, dass jeder Regulator, jedes Land sehr national denkt und nur auf sich schaut. Das heißt, die schauen eigentlich nur, wer ist in meinem Land registriert oder lizenziert, für wen bin ich zuständig und für alle anderen bin ich nicht zuständig. Und dann hast du natürlich gesehen, dass diese ganze Auslegung, diese ganze Rechtslage völlig überfordert ist und dass diese ganzen Spieler wie Crypto.com einfach und FTX machen konnten, was sie wollen, weil sie einfach von außen, aus dem Ausland heraus, illegalerweise hier markttätig waren und oder sind und sich auch an Bestimmungen nicht gehalten haben, Richtlinien. Ich meine, wir haben ganz klare Vorgaben, Geldwäscherichtlinien, was sie von den Kunden fordern müssen, Monitoring und so weiter. Und da haben wir halt schon gedacht, dass die natürlich das ein bisschen besser schützen, weil diese ganzen Player würden in den USA nicht anfangen, ab einer gewissen Größe sämtliche Produkte dort den Kunden einfach anzubieten und den Markt zu bespielen, weil dann sind die quasi ganz schnell weg vom Fenster. Aber in Europa machen die das einfach.
Was meinst du damit ganz konkret, was illegal war? Also was ja zum Beispiel verboten ist, dass wenn du nicht in Deutschland eine Lizenz hast, dass du dann in Deutschland kein Marketing machen darfst, keine deutsche Website haben
darfst. Das ist ja nicht nur Deutschland, das hat ja jedes Land. Das hat ja jedes Land in Europa hat quasi nicht reagiert darauf, was die Crypto.coms der Welt gemacht haben. Das ist ja, die haben ja TV-Werbung geschaltet und alles. Und das ist ja, ich meine, die haben hier Millionen von Kunden sich geholt und da wurde einfach zugeschaut. Das ist in den USA, ist es nicht möglich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das System Krypto dem europäischen Finanzmarkt, den europäischen Regulatoren schon aufgezeigt, dass es in der digitalen Welt auch notwendig sein wird, geschlossen zu agieren und eben nicht nur national zu denken. Weil die nationale Regulierung ist in vielen Ländern, sind extrem weit, die sind extrem gut. Also super viele Regulatoren, die Deutschen, die Österreicher zum Beispiel, sind extrem weit, was das Ganze angeht. Nur es fehlt im Prinzip auf europäischer Ebene etwas, um den europäischen Finanzmarkt und damit auch die Kunden zu schützen.
Was ist für dich da die Folge daraus? Ich meine, es gibt jetzt ja diese MiCA-Regulierung und noch ein, zwei andere europäische Regulierungen. Geht dir das nicht weit genug?
Also es geht nicht darum, was in der MiCA steht, sondern es geht darum, dass es wieder eine Regulierung ist für Teilnehmer hier, also die hier niedergelassen sind, die sich hier eine Lizenz ansuchen in Europa. Aber was ist denn mit denen, die einfach das Internet ausnutzen und sagen, die sitzen irgendwo auf der Welt und sind trotzdem über das Internet in Europa tätig?
Zusätzlich wird noch etwas kommen. Wir haben ein bisschen so die Sorge, dass die Leute, die vorher einfach alle Gesetze in Europa ignoriert haben und am Markt angeboten haben, sich dann in irgendeinem Land eine MiCA-Lizenz sichern und quasi alles, was in der Vergangenheit war, ist jetzt dann einfach vergessen. Quasi kein Land bestraft die dafür, was eigentlich quasi passiert ist. Und ja, aber die MiCA ist jetzt eh wieder verschoben worden, dementsprechend mal schauen, wann die jetzt dann wirklich auf den Markt kommt.
Aber das Lustige ist ja, es ist ja wirklich ein europäisches Problem, weil es eben keinen harmonisierten Finanzmarkt gibt und jedes Land nur auf sich schaut.
Ich meine, im Bankenbereich wird doch da eigentlich mit dem Passporting und sowas wird schon noch immer geguckt, dass die Leute da nicht einfach agieren können.
Ja, aber das gibt es auch momentan hier noch nicht. Aber nochmal, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung, über die wir hier reden. Du redest ja darüber, dass zum Beispiel eine Bank oder jemand, der Bankgeschäfte betreibt oder Wertpapiergeschäfte aus einem europäischen Land eine Lizenz zieht und die passporten kann. Alles fein, wunderbar. Das wird ja mit MiCA auch so sein. Nur, was ist mit der Firma, die in, ich weiß nicht, Thailand sitzt oder überhaupt nirgendwo sitzt und dann einfach über das Internet hier die Kunden anspricht und ihre Geschäfte ganz normal in Europa macht, wie sie die auch sonst in der Welt macht. Da greifen einfach diese Regulierungen nicht. Und das hast du ja an FTX jetzt auch gesehen, was das teilweise anrichten kann.
Wenn ich dich da richtig verstehe, forderst du, dass quasi nur noch in sozusagen der Jurisdiktion quasi lizenzierte Finanzunternehmen in Deutschland und Europa Kunden suchen dürfen. Annehmen dürfen.
Also, wenn du die ganzen Webseiten dir anschaust, die lassen keine Amerikaner zu. das geht von meinetwegen Geoblocking oder was weiß ich, ja, weil sie einfach massive Angst haben vor dem US-Regulator, auch wenn sie in den USA eigentlich nicht tätig sind oder keine Firma haben oder sonst was. In Europa ist es eben nicht der Fall. Und du musst doch eigentlich nur das im Prinzip das amerikanische System nehmen und sagen, du gehst hier unsere Kunden an und du hast extrem viele europäische Kunden. Das geht so nicht. Ja, das geht nicht ohne Lizenz. Wenn du das machen möchtest, wenn du hier tätig sein möchtest, wenn du mit Europäern, mit europäischen Geldern arbeiten möchtest, dann musst du dich hier auch lizenzieren. Dann müssen wir auch schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wo lagerst du deine Gelder? Gibst du überhaupt? Mhm. Veruntreust du die oder nicht? Ja. Oder ist alles nur ein Riesenmarketing?
Nee, ist dann, also finde ich, ist eine schlüssige, legitime Forderung. Wie kommt die aus eurer Sicht beim Rest der Branche an? Weil das, was ich sozusagen sonst aus Gesprächen mitnehme, ist quasi eigentlich immer, wir werden noch zu viel reguliert und es passiert zu viel.
Ja, also wie gesagt, also das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, geht ja gar nicht um den Inhalt der MiCA oder geht nicht um den Inhalt der Regulierung, sondern es geht darum, dass die überhaupt greift nach außen hin. Wenn wir jetzt über die Regulierung sprechen, da sind teilweise, wir haben ja immer die ganzen Drafts auch gesehen, was dann da alles gekommen ist, da sind teilweise natürlich auch Sachen drin gewesen auf europäischer Ebene, wo du deinen Kopf fasst, wo du sagst, da hat jemand mal ein bisschen versucht, sich reinzulesen übers Wochenende, hat dann irgendwas gedraftet, das hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Mittlerweile sind wir auf einem Punkt, wo viele Sachen, glaube ich, ganz gut sind, wo ich auch sage, das macht Sinn und es ist ja auch wichtig, langfristig, dass die Branche dann reift und erwachsen wird. Und im Prinzip ist die MiCA ja nichts anderes als die MiFID 2-Konzession, Copy-Paste mehr oder weniger für digitale Assets. Und das macht ja total Sinn.
Lass uns nochmal ein bisschen zu euch zurückkommen. Wir sind jetzt ein bisschen auf das allgemeine Level abgedriftet. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal berichtet, dass ihr 2021, das war auch ein bisschen zu erwarten, ein unglaubliches Boomjahr als Firma auch erlebt habt. Habt da eine halbe Milliarde Umsatz erreicht, ungefähr 40 Millionen, was für euch dann als Firma übrig geblieben ist. Erstmal die Frage, wie ist das gelungen?
Paul, wie hast du das gemacht?
Ja, also einer der Gründe, warum wir quasi auch VC-Gelder geholt haben, war ja auch, dass wir erwartet haben, dass die Industrie noch um ein Vielfaches wächst und wir quasi die Firma einfach schnell und auch solides skalieren müssen. Das heißt, wir waren eigentlich relativ gut vorbereitet, dass diese Situation eintritt, um dann eben auch quasi das Beste daraus zu machen. Das heißt, wir haben jetzt keinen Kunden ablehnen müssen. Wir haben probiert, dass unsere Systeme so stabil wie möglich sind, dass wir eine hohe Abdeckung von digitalen Währungen und Aktien hinbekommen und quasi einfach dann einen guten, soliden Service geleistet. Natürlich ist sehr viel noch zum Improven und deswegen haben wir auch weiterhin sehr viel Geld noch investiert. Aber am Ende des Jahres quasi haben wir ein sehr gutes System aufgebaut, das auch jederzeit noch weiter skalierbar gewesen wäre. Also wir hätten auch ohne Probleme noch 5- bis 10-fach größeres Wachstum auch hinbekommen können in dem Jahr. Hm.
Das wird jetzt ja erstmal jetzt leider nicht kommen. Das Jahr, dieses Jahr ist jetzt ja bald rum und die Stimmung hat sich ja am Markt stark eingetrübt. Am Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Wie wird 2022 ausfallen? Was könnt ihr da schon sagen?
Es wird auf jeden Fall nicht so ganz gut sein wie 2021.
Also werdet ihr schrumpfen, werdet ihr das Ergebnis halten? Was kann man dazu sagen?
Naja, also quasi die Umsätze sind einfach zurückgegangen, weil die Kunden quasi einfach derzeit nicht dieses Handelsinteresse haben, weil einfach die Stimmung im Markt einfach pessimistischer ist. Wir haben ja auch quasi bei uns jetzt diesen Fokus auf Aktien und digitale Währungen. Und da ist generell jetzt die Stimmung, sagen wir mal so, abwartend. Und wenn das so ist, dann handeln die Kunden ein bisschen weniger und dementsprechend ist auch bei uns einfach die Aktivität ein bisschen zurückgegangen.
Okay. Aber sozusagen trotzdem nochmal die Frage, heißt das, dass es eine Chance gibt, dass ihr auf ein ähnliches Ergebnis kommt oder wird das geringer?
Nee. Also da muss man sich keine Illusion machen. Niemand in der Kryptoindustrie, niemand in der Finanzindustrie, im Fintech-Bereich kommt an die Ergebnisse, wird an die Ergebnisse von 2021 rankommen. Das kann ich schon mal pauschal für uns und für die gesamte Industrie beantworten. Das ist so, aber gerade wir als ursprünglich Kryptofirma sind diese massiven Swings und diese Zyklen gewohnt, weshalb wir, und vor allen Dingen haben wir, wie ich schon mal sagte, gebootstrapped, also wir haben die Firma ja selbst finanziert am Anfang und haben halt geschaut, dass wir relativ schnell profitabel werden und dann organisch wachsen. Das heißt, wir haben immer gelernt, da aus diesen guten Situationen wie letztes Jahr, das eben nicht für Sportsponsoring rauszuballern, sondern im Gegenteil einfach Reserven anzulegen, weil wir genau wissen, das ist sehr zyklisch, sehr viel Ups und Downs und dass du dann in der Phase jetzt, wo du bauen willst, wo du gute Produkte für nächstes Jahr bauen willst, in mehr Lizenzen ziehen möchtest, dass du da im Prinzip dann auch die Ressourcen hast, das tun zu können. Und da haben wir, glaube ich, ganz
schafft gut gewirtschaftet. Schafft ihr es denn weiter profitabel zu bleiben? Ihr habt jetzt ja vor einigen Monaten schon das Team ein bisschen verkleinert, Leute entlassen müssen. Werdet ihr trotzdem noch weiter Gewinne machen?
Also in diesem Jahr eher nicht. Aber das ist auch so kalkuliert, dass wir vom letzten Jahr uns ordentliche Reserven angelegt haben, um wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt vernünftige Sachen zu bauen. Aber das haben wir relativ frühzeitig kalkuliert und da fahren wir momentan ziemlich gut mit. Das heißt, wir sind jetzt nicht in der Verlegenheit, die ganze Firma umstrukturieren zu müssen, sondern können uns jetzt darauf fokussieren, vernünftige Sachen zu bauen. Also es ist eigentlich momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn gerade so viel Tumult überall in der Industrie ist, ist es intern eine recht angenehme Situation.
Glaubt ihr denn, dass es weiter zu einem Preiskampf jetzt unter den verschiedenen Kryptobörsen kommt? Weil bislang war es ja so, dass man gesagt hat, Krypto ist jetzt auch im Vergleich zu Aktien immer noch ein Bereich, wo die Margen gut sind. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass es relativ hohe Gebühren gibt. Glaubt ihr, dass es da in den kommenden Monaten, Jahren einen Preiskampf geben wird und eure Marge sich auch verkleinert?
Das hat viel mit der Volatilität und den Preisgarantien, die man als Broker gibt, zu tun. Und umso volatiler die Assetklasse ist, umso weniger sehe ich, dass das passiert. Also diese Frage bekommen wir seit 5 Jahren oder so gestellt. Dass es langfristig natürlich weniger wird, die Marge, ist klar. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass die Volatilität zurückgeht, der Markt einfach maturer wird, weniger schwankt es hat damit was zu tun. Und dann siehst du natürlich auch sowas, zum Beispiel unser Broker, der hat jetzt heute neue Preisstrukturen, neue Fee-Strukturen rausgegeben. Genau, Pro, ja. Da kannst du gleich nochmal vielleicht was drüber sagen. Und es gibt einfach unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Kunden. Und da sind wir aber eigentlich sehr, gerade wenn wir uns da die großen etablierten Player anschauen, sind wir da ziemlich gut dabei, was ein faires Pricing angeht. Dementsprechend mache ich mir da keine Gedanken. Zum Beispiel siehst du ja bei unseren Aktien, da sind wir halt irgendwie bei 0,1 bis maximal 0,5%. Also ich glaube, das passt soweit ganz gut. Und da wird es natürlich immer wieder auch anpassen.
Welche Rolle spielen denn Aktien jetzt, wenn ihr euch das gesamte Geschäft heute anguckt, welche Rolle spielen die da schon? Ist das im Moment noch eher so 5% oder 20% oder 30%? Oder wie kann man es ungefähr größenordnungsmäßig so ein bisschen festhalten? Weil es ist ja schon, wenn das gelingen würde, wäre es schon ein großer Move, sich wegzupositionieren von dem reinen Crypto-Play hin zu einem größeren Bild.
Also die Aktien im Vergleich zu Krypto sind am Wachsen. Also das ist natürlich, wir haben sie in einer Zeit nach dieser ganzen Aktien-Hype-Situation rund um GameStop gelauncht. Das heißt, wir haben da ja natürlich diesen ersten Aufschwung verpasst, um es mal so zu sagen. Aber seitdem ist das Produkt sehr stark am Wachsen, quasi auch größer gewachsen als die Krypto-Produkte. Aber natürlich, weil Krypto, das Produkt gibt es bei uns ja seit 8 Jahren und Aktien jetzt seit einem Jahr, sind Aktien natürlich noch kleiner. Aber mich würde nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren das Volumen von Aktienhandel das Kryptovolumen übersteigen wird.
Okay, aber was konkret, was so eine Größenordnung angeht?
Ach, also das ist momentan gerade auch, weil der Markt jetzt gerade zu den jetzigen Zeiten im Kryptobereich natürlich auch ein bisschen interessanter ist. Aber das ist schon, ich kann dir keine genaue Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall deutliche Mehrheit.
Also das ohne ist jetzt ganz konkret Zahl zu sagen, aber so in den meisten Tagen schätze ich mal zwischen 10% und 20% vom Handelsvolumen, was schon sehr gut ist und wie gesagt immer weiter am Steigen ist. Also das, wir sind sehr zufrieden derzeit.
Ja. Also und das vor allen Dingen, das skaliert halt auch sehr schön und wir haben das ja auch so aufgesetzt, dass wir haben unseren neuen B2B-Business, wo wir ich will dir jetzt keine Themen vorwegnehmen, ich weiß nicht, ob du da noch hinauf wolltest mit dem zum Beispiel N26-Kooperation, wo wir das ja alles zur Verfügung stellen und das machen wir für einige was Securities oder was Aktien angeht für einige Player.
Genau, das ist sozusagen die News von gestern, wenn der Podcast erscheint. Ihr habt jetzt eine eigene Lizenz der deutschen Finanzaufsicht bekommen. Was wird euch das konkret bringen?
Also das war natürlich... Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist einer der größten Milestones in der Firma. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Ressourcen reingesteckt, sehr, sehr lange dran gearbeitet und haben da jetzt die größte Lizenz gezogen, die es gibt für den ganzen Kryptohandel, Verwahrung in Deutschland und wollen da natürlich, ich meine, ich bin ja Deutscher, wir sehen den Dachraum generell als unseren Heimmarkt und wollen natürlich auch ganz klar sagen, da sind wir Nummer eins und da wollen wir eine sichere Umgebung und ein gutes Environment schaffen für sämtliche Kunden, die einfach am investieren wollen, in welche Asset-Klasse auch immer. Also da werden wir jetzt in der nächsten Zeit massiv investieren. Und sobald der Markt natürlich auch wieder die Weltwirtschaft freundlicher wird, werden wir dann auch Marketingkampagnen sehen. Aber momentan macht das, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn.
Wie sehr habt ihr euch geärgert, dass diese Lizenz jetzt gerade kam, wo der Markt so am Boden ist? Weil seid ihr da schon sehr, sehr lange
beschäftigt. Ja, aber auch hier muss man ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was man sich ganz schnell abgewöhnt, wenn man so viele Jahre im Kryptoland unterwegs ist, dass man versucht, Sachen zu timen, weil im Fintech-Bereich ist es so, du hast dauerhaft einen Feuerwehrhelm auf, es wird nie langweilig, du wartest nicht, du hast genug zu tun die ganze Zeit, also dementsprechend Sachen zu timen, Kampagnen zu timen mit dem Markt, wo der nach oben geht, das funktioniert nicht. Und dementsprechend versuchst du einfach langfristig zu arbeiten. Und wir werden, glaube ich, mit der Deutschland-Lizenz noch viel Freude haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr schon wieder ein freundlicheres Marktumfeld sehen.
Hm. Wir hatten schon vorhin über das Thema Regulierung gesprochen. Da gab es ja in der Vergangenheit aus der Krypto-Szene immer mal wieder Kritik auch an diesem Lizenzvergabeverfahren. Meist hinter vorgehaltener Hand haben die dann gesagt, das ist alles sehr, sehr langsam. Es gibt jetzt ja mit euch, ihr seid, glaube ich, der fünfte Player, der diese Verwahrlizenz jetzt bekommt. Wie seht ihr das?
Aber Kaspar, nein, also das ist nicht, die Lizenz, die wir haben, da gibt es nur noch einen Player, der die hat. Alles andere sind so...
Also Krypto-Verwahrlizenz und Eigenhandel. Also
Eigenhandel hat quasi Coinbase und wir. Und unsere ist sogar ein bisschen umfangreicher. Also wir haben quasi die größte Lizenz, die jemals in Deutschland gezogen worden ist.
Mhm. Und zum Verfahren?
Es ist langwierig, sagen wir so, und es ist extrem genau. Also wir haben extrem viel zeigen müssen, auch was die ganze Eigentümerstruktur hinter uns ist, quasi alle Prozesse, wie wir agieren, wie wir auslagern. Also wir haben noch kein Business mit der BaFin gehabt, aber sie wissen alles über uns. Also quasi wir haben ja noch nichts Reguliertes bei ihnen. Und das ist schon eindrucksvoll, wie viel Zeit die sich nehmen, um diese Lizenz zu vergeben, sagen wir mal so.
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn jeder oder wenn die EU so einen Standard hätte wie die BaFin, dann hätten wir solche Probleme wie FTX und Co. nicht.
Wann wird das losgehen mit dieser N26-Partnerschaft? Das ist ja etwas, wo viele Kundinnen und Kunden irgendwie drauf warten. Also,
ja, die N26-Partnerschaft, also wir haben ja schon einige B2B-Partnerschaften, in anderen Ländern, Italien kommen jetzt einige Player auf einen Schlag. Frankreich haben wir Lydia mit über 5 Millionen Kunden dort. Und Deutschland geht jetzt, also beziehungsweise N26 aus Deutschland startet jetzt oder haben wir jetzt gestartet, erstmal als Testland mehr oder weniger Österreich, weil wir dabei natürlich gut etabliert sind. Und das, da kommt jetzt der Rollout dann für sämtliche anderen Länder über die nächsten Wochen, Monate. Das läuft alles an. Also das, die erste Monat ist sehr gut verlaufen. Also da ist, läuft alles.
Wenn man sich das dann produktmäßig mal anguckt, inwiefern setzt ihr euch dann eigentlich noch ab? Also was ist das Argument für einen Einsteigernutzer in Deutschland zu sagen, ich gehe einfach zu N26, kann da Kryptohandel versus ich gehe zu Bitpanda direkt?
Also es ist doch wunderbar, das ist ja genau unser Ziel. Wir machen das ja, ich glaube, es ist ein großer Fehler, irgendwie paranoid zu sein und sagen, Mensch, ich muss meine eigene Brand schützen und alle. Du wirst gerade im Finanzmarkt, wo das teilweise sehr lokal ist, wirst du nicht one brand rules at all. Also du wirst da keine Facebook, TikToks und so weiter im Finanzmarkt sehen. Ich glaube, so zu denken ist ein Fehler. Und wir denken eher so, jetzt habe ich vorhin diesen Apple-Vergleich gebracht, jetzt kann ich noch einen anderen Vergleich bringen, der vielleicht ein bisschen abgedroschen ist. Den Amazon-Vergleich bringen. Wir haben uns Ende 2019, Anfang 2020 entschieden, sehr stark auf dieses Infrastruktur-Game zu setzen, wo wir jetzt im Prinzip Früchte von tragen. Das heißt, wir sehen unsere eigene Apps so ein bisschen als der größte Kunde oder Abnehmer von unserem eigenen Tech-Stack. Und diesen Tech-Stack bieten wir dann jetzt auch anderen an. Und so ein bisschen so wie AWS, also AWS, Amazon Web Services entstanden ist, wo wir sagen, die haben für Amazon ja die ganze Infrastruktur gebaut und jetzt sind mittlerweile der größte Serveranbieter der Welt. Und so sehen wir das halt auch, dass wir einfach sämtliche Services, aber auch Lizenzen haben und die Leute können sich die anderen Marktteilnehmer im B2B-Bereich, klassische Banken, Fintechs, Payment-Organisationen, können sich dann sehr modular einfach das nehmen, was sie brauchen, um ihre Produktpalette für ihre Kunden attraktiver zu machen. Weil wir sehen zum Beispiel, dass einige Fintechs angefangen haben, auf den Krypto-Hype letztes Jahr aufzuspringen. Und dann haben sie halt irgendein Produkt jetzt an den Markt gebracht, wo wir sagen, ja Mensch, wenn die 2016 damit rausgekommen wären, dann wären sie aktuell gewesen damit. Ja.
Wer zum
und
Beispiel?
Wo totale Basisfunktionalität, ich meine, weiß der, wer da rumhampelt mit so einem, mal nett gesagt, mit so einem abgespeckten Krypto-Produkt. Und ganz klar, ich sag dir genau, was da passiert. Die Kunden schauen sich das mal an. Dann klicken sie rum, dann finden sie das ganz interessant. Dann ist es eine Phase, wo das meinetwegen, wo es einen Hype gibt. Und dann merken sie, oh Mensch, da will ich aber tiefer rein. Und dann sind sie aber ganz schnell weg, was diese erste Klasse angeht. Dann gehen sie im Prinzip zu uns. Und deswegen haben wir gesagt, ja, da kommen immer mehr Teilnehmer. Warum nehmen wir nicht unsere eigene Infrastruktur und bieten es anderen an, damit die auch ein Produkt haben, was konkurrenzfähig ist, wie es im Prinzip ein Coinbase in den USA oder wie es dann in Europa haben. Und deswegen, glaube ich, ist es ein ganz guter Move gewesen von N26 und uns, dass wir uns da zusammentun.
Zum Schluss würde mich mal noch interessieren, was du beschrieben hast, ist ja so ein Trend, den man sieht, dass Fintechs immer wieder jetzt neue Sachen aufsaugen, neue Sachen anbieten, sich verbreitern von ihrem ursprünglichen Kerngebiet. Es gab ja auch mal jetzt kürzlich einen Bericht, dass Trade Republic zum Beispiel dann in Richtung N26 geht. N26 geht in Richtung Trade Republic. Glaubt ihr auch an diesen Ansatz im Sinne von, dass es bald bei euch dann ein Bankkonto gibt, dass man, keine Ahnung, Reisen buchen kann, dann so in Richtung Super-App? Oder wollt ihr immer auf das Segment Trading verhaftet bleiben?
Also ich glaube generell, dieser Trend ist natürlich entstanden, weil einfach unendlich viel Kapital am Markt war. Das heißt, diese Startups haben die Frage gestellt bekommen, hey, wenn wir euch mehr Geld geben, gibt es irgendeinen Bereich, in den ihr investieren könntet, um noch mehr Revenue zu bekommen? Und die Frage ist natürlich beantwortet worden mit, natürlich gibt es ein paar Themen, die wir noch machen können und in die App reinbasteln. Die Frage ist aber, ob man am Ende des Tages dann einen Mehrwert dadurch stiftet, dass man quasi eine App hat, die unendlich viel Funktionalität hat, aber quasi gar nicht mehr zu steuern ist, weil einfach alles drin ist. Und dementsprechend wird sich über die Zukunft rauskristallisieren, was die bessere Strategie ist. Das heißt, ist es mehr diese chinesische Super-App, wie man sie kennt, oder ist es diese hochspezifische App, die etwas sehr effizient kann, aber dafür super einfach zu benutzen ist? Es wird wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte drin liegen, aber dass jetzt jeder probieren muss, von Reisebuchungen bis Versicherung, Zahlungsgeschäft, investieren, alles anzubieten, ich bin kein großer Fan davon. Also ich bin aber auch kein großer Fan davon zu sagen, man hat 4 Investment-Apps, 7 Bankkonten und 2 Versicherungs-Apps. Also das kann auch nicht die Lösung sein.
Also ich sehe das da genauso. Also erstmal würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das chinesische Modell wird dieser klassischen Super-App, wo du alles machen kannst aus einer App heraus, wird in Europa so oder so nicht funktionieren. Das ist schon mal das Erste, was ich sage. Das Zweite ist, wir sehen es eher so, unser Ziel als Bitpanda ist so, du brauchst nur noch eine Sache, wenn du irgendwas mit deinen Finanzen machen möchtest oder mit deinen, wenn du investieren möchtest mit deinen Anlagen. Das heißt, in einem bestimmten Segment, sehr breit, aber alles vernünftig, richtig gute Qualität anbieten, dass du einfach nichts anderes mehr brauchst. Aber dann nicht anfangen, etwas, was nicht die Kernkompetenz ist, wie Reisebuchung, darüber zu machen. Ich glaube eher, dass es dann Apps gibt, Booking.com und Co., wo du dann alles, was Reisen zu tun hat, sei es dein Auto, also hier Mietwagen, Flug und Hotel gebündelt hast, aber eben nicht, dass die anfangen, Finanzprodukte zu verkaufen. Aber
das heißt, und umgekehrt. Bei Konto kann man ja drüber streiten. Das heißt, sowas, da würdet ihr auch stärker reingehen.
Ja, aber das ist nicht geplant bei uns. Also und ehrlich gesagt ist Konto mittlerweile auch etwas, das kriegst du an jeder Ecke gefühlt. Kannst du irgendwo innerhalb von 5 Minuten ein Konto aufmachen. Weiß ich nicht, ob das jetzt der große USP von Bitpanda sein wird, okay, da das nächste Konto anzubieten.
Alles klar, die Zeit ist schon um. Vielen Dank für eure Einblicke und eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Gerne.
Ja, vielen Dank dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.